Der Wonnemonat Mai, das schöne Wetter ist vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mai-Ausgabe von Adam Online Audio. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. 4000 Jahre alt sind diese Worte, geschrieben vom Prediger, der wahrscheinlich niemand anderer war als der berühmte König Salomo, der in all seiner Weisheit zu dem Schluss kam: Schau doch auf die kleinen Freuden des Lebens. Letztlich machen die das aus, was wirklich Lebensqualität ist. Und dazu zählt auch das Miteinander von Mann und Frau. Wie schwierig das ist und wie belastet, darum soll es in unserer heutigen Ausgabe von Adam Online Audio gehen. In unserem ersten Beitrag wird Psychologe Wolf-Dieter Hartmann sich mit der Traumfrau auseinandersetzen. In einem spannenden Interview mit Autorin Frauke Bielefeld geht es um das Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau und wie sich Gott das ursprünglich gedacht hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören dieser Ausgabe von Ja Mai, Adam Online Audio. Der folgende Beitrag wurde in Adam Online 2 veröffentlicht. Er stammt von Wolf-Dieter Hartmann. Hartmann ist Diplompsychologe und gehört zum Leitungskreis der Ignis Akademie für christliche Psychologie in Kitzingen bei Würzburg. Abschied von der Traumfrau. Häufig höre ich von Männern, dass es normal sei, sexuelle Fantasien und Träume zu haben und dass ein Mann unnormal sei, der in Gegenwart von Frauen keine erotischen Gefühle hätte. Dies führt mich zu der Frage, welcher Norm wir Männer eigentlich anhängen. Was macht uns so schwach? Sehen wir uns einmal einen fiktiven Entwicklungsverlauf an. Nehmen wir Folgendes an. Ein junger Mann erlebt in seiner Familie den Vater als Eigenbrötler, der nur mit sich, seinen Gedanken, Fantasien und seinem Wohlbefinden beschäftigt ist. Für die Familie bleiben nur Rücksichtnahme und der Versuch, ohne den Mann auszukommen. Der Junge erlebt in diesem Raum der elterlichen Beziehungslosigkeit die Machtposition des Vaters. Wo immer dieser in Erscheinung tritt, ordnet sich die Mutter unter und fordert auch die Kinder dazu auf. Andererseits bekommt der Junge mit, wie die Mutter ihre Freiräume umsetzt, den Jungen mit einbezieht und ihm eine Identität als großer Junge, als ein Mann, als Partner verleiht. So entwickelt der Junge dem Vater gegenüber eine Haltung der Ablehnung, ja der Verachtung, während die Mutter verehrt, vergöttert wird. Das Thema Sexualität ist in der Familie tabu. Die eheliche Sexualität findet hinter verschlossenen Türen statt. Es wird nicht darüber gesprochen und es gibt auch sonst keine Informationsquelle für den Jungen in der Familie. Er muss diesen Raum selbst ausfüllen, beziehungsweise von außen füllen lassen. Dies geschieht zum Beispiel durch Schulkameraden, Medien, im Zusammensein mit Erwachsenen zufällig Gehörtes und durch Fantasien, denen er Raum gibt. Oft handelt es sich um unausgesprochenes, halb ausgesprochenes, angedeutetes. So entfaltet sich ein Lebensbild, in dem die Sexualität, die sexuelle Befriedigung, Thema Nummer 1 wird. Die Frau wird zum sexuellen Objekt, zum Objekt der Lust und Befriedigung. Ein Objekt, das umgeben ist von Geheimnisvollem, von Spannendem, von Erotischem, von Lust. Das ganze Denken und Fühlen des inzwischen zum Mann gewordenen Jungen ist auf dieses Objekt gerichtet. Gleichzeitig werden durch die Kultur und die Umwelt noch andere Bilder vermittelt. Die Frau als begehrenswertes, verehrungswürdiges Wesen, als eine Person, der man Ehre entgegenbringt, bis hin zu einem Wesen, das man anhimmelt und anbetet. Das fällt bei dem Jungen auf fruchtbaren Boden, der durch die Beziehung zur Mutter auf diese Anbetung vorbereitet ist. Der junge Mann erlebt sich von nun an hin und her gerissen. Zum einen ist es sein Ziel, in Beziehung, in Berührung mit einer Frau zu kommen. Die Frau wird verehrt, angebetet, umworben. Lässt sich eine Frau darauf ein und es kommt zu einem gegenseitigen Einverständnis für Kontakt, Beziehung, Begegnung, dann ist der nächste Schritt seitens des jungen Mannes die Suche nach dem sexuellen Kontakt. Das heißt, die Suche danach, ob die Frau ihn akzeptiert, ob er in, bei und mit der Frau findet, was die sexuelle Lust anregt. Erwidert die Frau auch diese Annäherungsversuche, lässt sie sich auf eine sexuelle Begegnung ein, so kippt die Beziehungsstruktur um. Aus dem ehemaligen verehrungswürdigen Wesen wird ein Objekt, ein Lustobjekt, das natürlich nach einer gewissen Zeit an Reiz verliert. Es kommt zu einem Zwiespalt. Auf der einen Seite steht die Suche nach der verehrungswürdigen Frau, nach der Traumfrau. Auf der anderen Seite die immer wiederkehrende Suche nach der Frau, die sich bereit erklärt, die sexuellen Wünsche zu erfüllen. Mit jeder Frau, die sich ihm öffnet, findet er eine neue Bestätigung als Mann, als jemand, der auch begehrenswert ist. Aber die Suche nach der Frau, die begehrenswert und zugleich verehrungswürdig, nach dem himmlischen Wesen, nach dem Ideal, das alles in sich vereint, bleibt. Er sucht eine Frau, die zärtlich, anschmiegsam, bedürftig, hilfsbedürftig ist, die das Gefühl gibt, dass man als Mann gebraucht wird und ihm Stärke vermittelt, gleichzeitig aber selbstständig ist, selbstbewusst, in der Lage, ein eigenes Leben zu führen. Eine Frau, die den Mann aufbaut, wenn er müde und kaputt nach Hause kommt. Eine Frau, die immer und jederzeit auch bereit ist für sexuelle Empfindungen. Abrufbereit, wann immer der Mann Lust und Interesse verspürt. Eine Frau mit einer Idealfigur, die immer frisch, immer freudigen Herzens, immer ausgeglichen und immer attraktiv ist. Kurzum, eine Frau, die nur für den Mann da ist. Lange Zeit bleibt für den Mann die Unerfüllbarkeit dieses Anspruches im Verborgenen. Die Existenz dieser Traumfrau scheint real. Aus der immer wiederkehrenden Enttäuschung wird ein Ritual. Der Mann erwartet geradezu schon das Ende der Beziehung, den Abgang, der verbrämt wird mit Melancholie. Das Gefühl der Einsamkeit wird kultiviert und in das Selbstbild eingebaut. Er identifiziert sich mit dem einsamen Cowboy, der von einem Abenteuer zum nächsten reitet. Die Suche nach Beständigkeit, nach Verbindlichkeit, nach einem festen Boden unter den Füßen drängt sich in den Vordergrund. Je mehr diese Sehnsucht aufbricht, umso stärker wird auch die Wahrnehmung der eigenen Unfähigkeit zur Beziehung. Schmerzhaft kommt der Mann mit der eigenen inneren Leere in Berührung. Er möchte aussteigen aus diesem Kreislauf, er möchte raus aus diesem Beziehungsspiel. Schmerzhaft ist auch die Erfahrung des Ausgeliefertseins an die eigenen sexuellen Triebe und Empfindungen. Auf der einen Seite steht die immer größer werdende Sehnsucht nach Beziehung und Verbindlichkeit, auf der anderen Seite die Eskalation der Gefühle und der Triebe. Ein sich immer schneller drehendes Rad von Beziehungsabbruch, immer häufiger wechselnde Kontakte. Und mitten in diesem Prozess, Jesus, der entgegenkommt, die Arme ausbreitet und sagt, komm. Die Eskalation endet just in dem Moment, da der Mann hereintritt in diesen Lebensraum bei Jesus Christus und Ja sagt zu dem Angebot Gottes. Wenn er sich hineinnehmen lässt in das neue Leben, tritt er aus dem alten Kreislauf, aus der Sklaverei, der Abhängigkeit, der Gewaltherrschaft von Gedanken und Ansprüchen heraus. Er spürt die Freiheit, er spürt die Liebe, er spürt die Erfüllung der Leere im eigenen Herzen. Die unbeirrbare Liebe Gottes, der Raum, der gegeben wird für eine freie Entscheidung, die Gewissheit im Herzen, dass unter allen möglichen Wegen nur dieser eine Weg, Jesus, der richtige Weg ist, befähigt den Mann zum Ja-Sagen zu Jesus. Die alten Gedanken und Vorstellungen sind weiter aktiv, wenn auch die Gesetze deutlich sind, die sagen, du sollst nicht die Frau eines anderen Mannes begehren, wie es etwa in 5. Mose 5, Vers 21 heißt. Es sind die Gedanken des Herzens, die Botschaften, die immer noch im Herzen wohnen, die immer wieder hervorbrechen, die sich immer wieder bemerkbar machen. Botschaften, die zum Beispiel lauten, könnte nicht diese Frau da oder jene oder die da die Frau für dich sein? Gott lenkt das Herz zurück, hinein in die Beziehungen, die im Lebenslauf des Mannes prägend und sein Leben größtenteils miterfüllt haben. Das Herz findet eine Anbindung an die guten Zeiten, an die Zeiten der Nähe, der Vertrautheit, der Gemeinschaft. Gleichzeitig tauchen all die Gedanken der Ablehnung, der Unvollkommenheit auf, all die Mängel, die nicht mit dem Traumbild übereinstimmen. Jetzt beginnt die Herausforderung. Ist dieser Mann bereit, sich ihr zu stellen? Ist er bereit, die Leere des eigenen Herzens auszuhalten, Abschied zu nehmen von den Traumbildern, den Vorstellungen und Ansprüchen? Ist er bereit, hinzuschauen, eine Frau zu sehen, wie sie ist, sie anzunehmen, wie sie ist, und zu lieben, wie sie ist? Ist er bereit anzuerkennen, dass Gott in dieser Frau den Menschen gegeben hat, der die Ergänzung darstellt, der hinzugefügt ist in den eigenen Lebensabschnitt, um das auszufüllen, was der Mann selbst nicht mitbringt? Mit der Bitte, Gott, öffne mir die Augen, dass ich sehe, wie du siehst, nimmt Gott Raum im Herzen des Mannes ein und öffnet ihm die Augen, sodass er Schritt um Schritt sieht, wie großartig Gott in sein Leben hineingewirkt hat und wie großartig Gott Beziehungen von Anfang an geplant hat. Er kann anfangen, die Frau zu sehen, wie Gott sie sieht. Er fängt an, Gemeinschaft und Ehe so zu sehen, wie Gott sie sieht. Die Augen des Herzens öffnen sich. Auch dieser Prozess ist nicht einfach nur ein problemloses Hinübergleiten in eine neue Sicht, in der Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Es ist ein spannender Prozess, der Schmerz beinhaltet. Schmerz über die eigene Unzulänglichkeit, die eigene Unvollkommenheit, den eigenen Mangel, über Versäumnisse, auch aus dem alten Leben. Aber in all diesem ist auch eine große Freude über die Entwicklung und Erlösung, die in Jesus am Kreuz geschehen ist, die den Weg freigemacht hat. Freigemacht aus der Knechtschaft der Ansprüche, Träume und Illusionen. Bei Jesus gibt es Lösung und Hoffnung. In Psalm 73, Vers 20 heißt es, dass ein Traum verschmäht wird, wenn man aufwacht. Die Traumfrau hat ihre Macht verloren. Sache mit der Rippe, die himmlische Idee von den Geschlechtern. So nennt sich ein neues Buch von Frauke Bielefeld, das eben bei Gerd Medien erschienen ist. Die Autorin setzt sich darin mit dem biblischen Schöpfungsbericht auseinander und was er für unser heutiges Miteinander von Mann und Frau bedeutet. Ich habe jetzt Frauke Bielefeld am Telefon. Frau Bielefeld, was hat Sie denn dazu bewogen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Mich hat das immer sehr beschäftigt, was Mann und Frau sein eigentlich ausmacht. Und ich habe da auch verschiedene gesellschaftliche Prägungen so erlebt in verschiedenen christlichen Gemeinden oder auch nicht christlichen Umfeldern. Und ja, das hat mich immer gereizt. Und ich habe schon in meinem Theologiestudium, was ich mal gemacht habe, wo ich konnte, in die Richtung da so mir Themen ausgesucht. Und ich habe immer gemerkt, dass wir in so einem totalen Mischmasch von verschiedensten Ansätzen leben. Und ich wollte gerne so für mich auch da meinen Weg so finden.
Was meinen Sie genau mit verschiedenen Ansätzen?
Also das eine Extrem war, dass ich aus einer Familie komme, von der ich mal behaupten würde, dass man da überhaupt keinen Unterschied mehr kennt oder auch darüber sich Gedanken machen mag, was vielleicht typisch Frau oder Mann sein könnte. Und auf der anderen Seite bin ich dann einmal in einer Gemeinde gelandet, wo man als Frau noch nicht mal vorne sich hinstellen durfte und irgendwas sagen konnte. Da wurden dann auch meine Röcke immer länger und meine Haare und...
Na, das hat doch sicher auch zu kontroversen Reaktionen geführt. Was sind denn so typische Reaktionen, die Sie erhalten, wenn Sie über dieses Thema zum Beispiel in einer Gemeinde sprechen?
Ja, die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus. Es gibt die einen, die sagen, ist doch eh alles klar, wovon redet sie da eigentlich? Wobei ich oft merke, wenn man dann mal genauer drüber spricht, dass sie das eigentlich nicht wirklich leben, sondern mehr so als Prinzip im Kopf haben, so... Wir sind ja alle gut und modern und natürlich wollen wir uns gegenseitig immer nur unterstützen und so. Und auf der anderen Seite erlebe ich es häufig, auf der weiblichen Seite, dass Frauen erleichtert sind, dass sie doch irgendwo so einen Ballast mit sich rumschleppen, dass sie den Eindruck haben, sie wollen wirklich auch mit der Bibel leben und mit dem Gott der Bibel, aber diese Stellen, wo es um Mann und Frau sein geht, da haben sie doch diese Interpretationen im Kopf, so dass eben der Adam der Eigentliche war und die Eva dann noch dazu gemacht wurde, irgendwie als Aushilfe oder was es da alles für Interpretationen auch gibt. Und die sehr entlastet werden, erleichtert sind, wenn sie das hören, was in diesem im Schöpfungsbericht wirklich ausgesagt wird. Ein Aspekt, der mir wichtig geworden ist, ist ja auch, ich übersetze das Wort, was allgemein mit Rippe wiedergegeben wird, nicht mit Rippe, sondern mit Seite, was sich auch wissenschaftlich völlig belegen lässt. Und es ist einfach von der Vorstellung dabei ein Unterschied, ob ich sage, der Adam, der hat 12 Rippen und aus der einen Rippe wird dann die Eva gemacht. Das kann so einen Beiklang von Anhängsel bekommen. Oder ob es heißt, Adam hat 2 Seiten und aus der einen Seite wird dann die Eva gemacht. Das ist so ein Aspekt, wo ich merke, dass viele Frauen doch ganz froh darüber werden.
Der Schöpfungsbericht nimmt ja in Ihrem Buch einen großen Raum ein. Was sind denn die wichtigsten Einsichten oder die überraschendsten Einsichten, die Sie aus diesem Text gewinnen konnten?
Was ich so am Schöpfungsbericht entdeckt habe, ist, dass es ganz klar dort ausgesagt wird, dass Mann und Frau auf einer Ebene stehen, dass es nicht dieses Gefälle gibt, jetzt der eine ist besser und der andere nicht oder so, wo wir oft so am Kämpfen sind, wer jetzt irgendwie da die Nase vorn hat, sondern dass schon in der Wortwahl im Hebräischen, was in der deutschen Übersetzung gar nicht so rüberkommt, also an verschiedensten Stellen diese Gleichwertigkeit rüberkommt. Das hat mich überrascht, weil ich das aus ja so unserem, was man so allgemein denkt über Adam und Eva, eigentlich nicht so kannte. Und meine Meinung ist, dass die Hauptaussage dieser Geschichte von Adam und Eva ist, dass sie als ein Team gemacht wurden, dass sie dazu da sind, dass es diese beiden Geschlechter gibt, damit wir uns gegenseitig ergänzen. Also nicht, dass wir uns gegenseitig irgendwie miteinander konkurrieren oder uns die Welt aufteilen, so sagen, das ist jetzt männliche Sphäre und das ist weibliche Sphäre, sondern dass wir uns wirklich zusammenstecken und versuchen, auf ganz vielen Ebenen gute Teamarbeit zu machen.
Das ist ja doch ein ganz anderes Bild, als man es vielleicht gemeinhin hat, vielleicht auch aus der Geschichte haben muss. Wie sind denn jetzt die Reaktionen zum Beispiel von Frauen?
Diese Reaktionen von Frauen, das erlebe ich sehr ähnlich, egal ob die Frauen jetzt aus christlichem Hintergrund kommen oder nicht christlichem. Ich habe auch viele Gespräche schon gehabt mit Frauen, die jetzt sich selber überhaupt nicht dem Christentum zurechnen würden, aber die doch irgendwo im Kopf haben, dass jetzt unsere westliche Kultur doch aus diesem Christentum hervorgewachsen ist und dass die Benachteiligung von Frauen, die sie an vielen Orten sehen, auf dem Schöpfungsbericht fußt. Also die davon ausgehen, dass durch das Christentum eine Erniedrigung der Frau in unsere Kultur hineingekommen ist. Und wenn ich da dann diese Dinge erzähle, was in dem Text von der Eva wirklich drinsteckt, da erlebe ich oft auch sehr überraschte und erfreute Gesichter. Ich habe zum Beispiel einen Brief von einer Frau bekommen, die ich jetzt gar nicht kenne, die mein Buch gelesen hat und die ganz begeistert war und erzählte, dass sie schrieb, sie hätte 35 Jahre lang so mit ihrem Verhältnis zu Männern gekämpft und ja, wäre dabei irgendwie immer entweder auf der Seite gelandet, dass sie sich selber verleugnet hätte, um eben dem Mann seinen gebührenden Platz zu geben und so, oder auf der anderen Seite dann rebelliert hätte und in so einen Kampf eingestiegen wäre, gegen ihren eigenen Mann, gegen andere Männer. Und sie hat geschrieben, das hat mich natürlich ganz besonders gefreut, dass sie durch dieses Buch, durch diese Klarlegung, was im Schöpfungsbericht eigentlich ausgesagt ist, doch, sie hat wörtlich geschrieben, dass sie nun Frieden in ihrem Verhältnis zu Männern gefunden hat und jetzt auch mit ihrem eigenen Mann einen ganz neuen Start nochmal machen will.
Ich will nochmal auf diese Sache mit dem Teamwork zurückkommen. Sie haben ja gesagt, dass aus dem Schöpfungsbericht ersichtlich ist, Mann und Frau sollen sich ergänzen, sie sollen als Team miteinander funktionieren. Nur wenn man in die Praxis schaut, dann ist das ja oft mit Hindernissen befrachtet. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es Männern so schwer fällt, mit Frauen zusammenzuarbeiten?
Wenn ich das wüsste. Also ich habe das oft mal gelesen und habe das einfach gedacht, okay, das wird wohl so sein, dass Männer von sich aus oft eher erstmal in diesem Entweder-Oder-Denken, dass sie es gewöhnt sind, dass man Dinge alleine tut und dass man daraus dann eben entweder der Frau das Feld überlässt oder drum kämpft, dass man es doch behält. Ich sehe das ein bisschen in der Geschichte von Adam und Eva wieder in dem Aspekt, dass der Adam ja zuerst gemacht wird. Er ist erstmal alleine da. Er benennt dann auch die Tiere und ist mit Gott zusammen. Und Gott ist ja derjenige, der dann sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe, also die Frau eben machen. Und darin sehe ich so, das ist vielleicht ein bisschen sehr übertragen, aber darin finde ich das schon wieder, dass der Mann erstmal alleine da war und dass diese Frau, die ihm dann so zugeführt wird, etwas Zusätzliches in seinem Leben ist. Dass er da also diese beiden Situationen kannte. Und die Frau, die kennt die Welt ja gar nicht anders. Die wird sofort in eine Verbindung hineingestellt. Also darin sehe ich das so ein bisschen wieder, dass wir Frauen da stärker beziehungsorientiert sind und dass es uns schwerer fällt, ganz alleine. Also wir sehnen uns mehr nach einem Gegenüber, nach einer Einbindung, auch nach einem Dach über dem Kopf, dass wir nicht alleine so dastehen. Und der Mann, der eben sich auch erstmal alleine durchgeschlagen hatte und das ganz in Ordnung fand, ist ja Gott, der ihm sagt, hier, da fehlt noch was.
Ja, das ist vielleicht bezeichnend, dass Gott erst dem Mann sagen muss, dass er denn noch eine Ergänzung braucht. Jetzt ist es aber auch so, es gibt doch gerade durch die Emanzipationsbewegung und die vielen Initiativen zur Gleichstellung von Frauen auch eine Verunsicherung von Männern, was ihre eigene Rolle angeht.
Ich denke, dass in manchen Punkten die Emanzipation unausweichlich war, was vor allen Dingen mit unserer kulturellen Entwicklung was zu tun hatte, dass Frauen wirklich in eine Enge hineingekommen sind, was so ihre Aufgabenbereiche angeht. Aber in vielem ist die Emanzipation auch völlig übers Ziel hinausgeschlagen. Und ich muss sagen, ich schäme mich für manche Dinge, die da gelaufen sind, wo Frauen Männer als Feinde behandelt haben, als potenzielle Unterdrücker, was manche ja heute noch im Kopf haben, dass wenn irgendwas schief läuft, dass es bestimmt wieder irgendeinen Mann gibt, der irgendeine Frau unterdrückt hat. Also das tut mir echt leid, da würde ich mich geradezu entschuldigen wollen bei manchen Männern.
Aber um das jetzt mal umdrehen zu können, gibt es denn auch ein positives Beispiel, also wo diese Zusammenarbeit zwischen Mann und Frau geklappt hat? Wie sieht sowas aus?
Ich habe vieles an diesem positiven Miteinander von Männern und Frauen auch an dem Emmerich Adam gelernt, an dem Herausgeber der Adam Online, das war früher mal mein Redaktionschef und ich habe mich sehr gefreut, dass er sich dann auch von Anfang an bereit erklärt hat, das Nachwort zu meinem Buch zu schreiben und das war mir wichtig, dass wir auch in der Konzeption des Buches rausbringen, wenn es um das Miteinander geht, dann möchte ich nicht das einzige Wort haben, sondern dann soll da auch noch ein Mann zu Wort kommen.
Also das wirklich dann als, wie Sie das gesagt haben, Teamwork, als Zusammenarbeiten von Mann und Frau, bei dem die Stärken der Frau, aber auch die Stärken des Mannes zusammenkommen. Ist das richtig?
Also ich freue mich immer, wenn Männer stark sind. Nicht, wenn sie diese Stärke gegen mich wenden, aber wenn sie selber ihre eigene Kraft entdecken. Und das ist, denke ich, etwas, was heute manchen mangelt, dass sie selber sich nicht richtig trauen, sich voll auszuleben, weil sie vielleicht auch von besonders emanzipierten Frauen gelernt haben, dass sie bloß keine Machos sein dürfen. Da wünsche ich mir doch einen Schuss, einfach mehr Zugang zu sich selbst und einfach mal das machen, was in einem steckt, wozu man auch Lust hat, was einen treibt, was einen in Stärke bringt. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir uns gegenseitig als Geschlechter stärken können, dass wir nicht, wenn der eine stark wird, der andere dadurch weniger hat, sondern als ob es so einen großen Kuchen gibt, wo wir immer so kämpfen, wer kriegt jetzt welches Stück. Ich glaube, dass dieser Kuchen, von dem wir meinen, wir müssten das verteilen, dass der immer größer wird, je nachdem, wie wir uns verhalten. Und wenn Männer in Stärke kommen, wenn Frauen in ihr Element kommen, dann wird es, glaube ich, auch jeweils dem anderen Geschlecht besser gehen. Wir müssen nicht schlechtes Gewissen haben, wenn es uns gut geht und wir uns das nehmen, was wir brauchen, dass dem anderen dann was fehlen würde.
Männer und Frauen in Stärke zusammen. Wen dieses Thema mehr interessiert, genaueres gibt's in Frauke Bielefelds Buch »Die Sache mit der Rippe«, erschienen 2007 bei Gerd Medien. Das Ende ist nahe herbeigekommen. Na, zumindest das Ende dieses Podcasts. Im Namen des Adam Online Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Peter Müller und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein gutes Miteinander mit dem weiblichen Geschlecht und genießen Sie den Frühling. Tschüss! Aus dem Protokoll eines Feministinnenkongresses zum Thema »Wie erziehe ich meinen Ehemann?« Wortmeldung Nummer 1.
Hallo, mein Name ist Karin. Ich habe meinem Mann gesagt, Tom, ab sofort kochst du. Am ersten Tag habe ich nichts gesehen. Am zweiten Tag habe ich nichts gesehen. Aber am dritten Tag stand ein Braten auf meinem Tisch.
Wortmeldung Nummer 2.
Ich bin Graziella. Sage meinem Mann Luigi, ab sofort du putze Klo. An erste Tag ich nix sehe. Zweite Tage nix gesehen. Aber an dritte Tage ich gesehen Luigi mit Putzlappe in Klo.
Wortmeldung Nummer 3.
Ich, Fatima, sage Ahmed, müssen selber die Hemde bügeln. Erste Tag, ich nix sehe. Zweite Tag, ich nix sehe. Aber dritte Tag, ich konnte mit linke Auge wieder ein bisschen sehen.
Arno-Backhaus, www.arno-backhaus.de